Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo. Begrüßt euch der Stefan aus Berlin, heute an Mikrofon und Technik. Für unsere Ausgabe vom Freitag, den 18. November, haben wir uns die verschiedenen Sozial- und Bildungsproteste angeschaut. Die Themen im Einzelnen. Bildungsproteste gestern in 44 Städten in Deutschland. Ein Blick nach Marburg. Occupy in Zürich, die Bewegung nach der Räumung am Mittwoch. Occupy in den USA und hierzulande, Gemeinsamkeiten und Unterschiede weltweit. Und Krisenlabor Griechenland, wo geht es hin in der Krise? Im Rahmen der Global Weeks of Action for Education fand in Marburg in den Abendstunden des 17. November eine Nachttanzdemo unter dem Motto Bildungsfabriken einreißen statt. Trotzfunk sprach mit Yannick von Free Education Movement Marburg über Bildungsfabriken, über die Situation des Mittelbaus und der Reinigungskräfte in den Universitäten sowie über die Lage der dort Studierenden.
Free Education Marburg spricht von Bildungsfabriken, wenn sie über Universitäten reden. Was meint das Bildungsfabriken?
Damit meinen wir, dass wir in unserem jetzigen Bildungssystem sehr viele Bildungsfabriken sehen. Und der Fabrikcharakter sehen wir darin, dass heutzutage Bildung eigentlich Ausbildung ist, dass Menschen eigentlich nur noch also als Ressource gesehen werden, die mit Bildung bestückt werden müssen, damit sie für den Arbeitsmarkt besonders attraktiv sind. Und das ist unser heutiges Bildungssystem. Menschen werden nicht mehr gebildet, um mündige Bürger zu werden, sondern eigentlich nur noch, um gut verwertbares Humankapital zu werden. Und damit haben wir ein Problem und das möchten wir hier mal ansprechen.
Da schließt auch eine Gesellschaftskritik ein, da gibt es einen Satz in eurem Aufruf, der heißt, wir wollen selbstbestimmt lernen und lernen in einer freien Gesellschaft. Was meint das?
Damit meinen wir, dass wirkliche Demokratie nur mit mündigen Bürgern möglich ist. Dass wir eine Gesellschaft haben, in der ein Großteil der Bevölkerung nur zum Konsumieren und Arbeiten da ist, das ist keine freie Gesellschaft. Das hat auch nichts mit Demokratie zu tun. Demokratische Strukturen können nur funktionieren, wenn Leute informiert sind, sich interessieren und die Zusammenhänge verstehen und ihre Gesellschaft verstehen. Und das muss eigentlich ein Bildungssystem leisten können in einer Gesellschaft, in einer freien Gesellschaft. Und das tut es unserer Meinung nach nicht.
Außerdem kritisiert Free Education Movement die beständige Benoterei und die beständige Prüferei. Sollte es ohne Noten gehen?
Das ist die Art und Weise, wie man sowas regelt. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, aber ich kann verstehen, dass man da dann erstmal ablockt und sagt, das geht doch gar nicht. Aber ich finde, darüber sollte man in der Gesellschaft überhaupt reden können. Ja? Wenn man sich anschaut, wie in unserer Gesellschaft mit Bildung umgegangen wird, da wird darüber nur darüber diskutiert, wie wir besser bei der PISA-Studie abschlagen können, anstatt darüber nachzudenken, was misst die PISA-Studie und was steckt da für ein Bildungsbegriff dahinter. Das wird überhaupt nicht reflektiert, sondern wir akzeptieren das so und machen dann unseren Politikern Vorwürfe, dass sie irgendwie versagt haben und geschlecht in der PISA-Studie dastehen. Wir finden halt, wir sollten überhaupt uns in der Gesellschaft darüber unterhalten, was ist Bildung, was wollen wir für eine Bildung und was in der Welt wollen wir leben. Und die ständige Benotung von klein auf führt unserer Meinung nach nicht in die richtige Richtung, sondern die unterstützt die Vermarktlichung von Bildung, von der Ressourcenhaftigkeit von Bildung. Und dagegen sprechen wir uns einfach aus.
Außerdem wird kritisiert die prekäre Beschäftigung im Mittelbau und und bei den Reinigungskräften an der Universität. Was kritisieren Sie da?
Gerade bei den Reinigungskräften ist es jetzt vor kurzem noch schlimmer geworden. Die Leute, die zum Beispiel die philosophische Fakultät putzen müssen, haben jetzt noch weniger Zeit, werden schlechter bezahlt, haben sehr, sehr schlechte Zeitverträge von einer Zeitarbeitsfirma und sie müssen teilweise auch ihren eigenen Transport finanzieren, von Gebäude zu Gebäude zu kommen und werden im Prinzip einfach ausgenutzt. Und die Universität als öffentliche Einrichtung funktioniert, das sieht man eigentlich daran sehr gut, dass sie funktioniert wie ein Unternehmen und einfach das billigste Angebot nimmt, was sie kriegen kann von irgendeiner Zeitarbeitsfirma und Leute dann zu sehr, sehr schlechten Konditionen beschäftigt. Und bei was den Mittelbau angeht, ist es einfach so, dass sehr, sehr viele Leute in der Forschung auch sehr, sehr schlechte Verträge haben. Semesterweise wird da verlängert und wenn man nicht konform genug ist oder irgendwie der gegen die Obrigkeit sozusagen verstößt, dann wird man rausgeworfen. Ja, es gibt für diese Leute keine Sicherheit, keine Jobsicherheit. Sie sind in ihrer Forschung auch eingeschränkt. diesen Auftritt Mittelgeber angegeben, weil der Staat und die Universität ihnen kein Geld bereitstellt, um zu forschen. Und das sind so die zentralen Probleme einfach.
Dieses Semester hat es ja auch in Marburg einen Mordsansturm gegeben von Studierenden. Wie wirkt sich das auf dem Wohnungsmarkt und wie sieht es mit den Räumlichkeiten der Universität aus? Wie viele Lehrende sind da? Ist die Universitätsstadt Marburg da überhaupt gerüstet für?
Nein, das ist sie ganz und gar nicht. Aber ich meine, den Wohnungsmarkt in Marburg ist ja sowieso eine spezielle Situation. Das war, glaube ich, noch nie besonders gut. Also ich bin auch erst seit einem Jahr hier, aber ich habe es schon von Anfang an so erlebt. Jetzt ist es natürlich noch viel schlimmer geworden. Aber was die eigentliche Uni angeht und die Bereitstellung von Hörsälen, da haben sie einfach die Situation, dass Hörsäle grundsätzlich überfüllt sind, Seminare überfüllt sind, dass sich Leute darüber fast schon schlagen, um auf irgendeine Liste für ein Seminar zu kommen, dass es Seminarauswürfe gibt, dass Leute nicht das machen können, was sie wollen, sondern dass sie sich nach dem Platz richten müssen. Und das ist einfach keine tragbare Situation. Und das wiederum liegt halt an unserem System, weil eine Uni bekommt danach ihr Budget, wie viele Studenten wie viele Studenten immatrikuliert sind. Also lässt sie so viele Studenten rein wie nur möglich, um mehr Grundbudget zu haben, um überhaupt die Heizkosten zahlen zu können. Und daran finde ich, sieht man sehr gut, was in unserem System falsch läuft.
Welche Forderungen sind also mit der heutigen Demo verbunden?
Wir haben keine konkreten Forderungen. Es geht uns auch nicht darum, dass irgendwelche Politiker irgendein Gesetz verabschieden, sondern wir möchten einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen. Wir möchten, dass Leute diese Missstände sehen und realisieren und nicht einfach die Schuld bei irgendwelchen Politikern, die versagt haben, sehen, sondern darüber nachdenken, dass das, woher die Probleme wirklich kommen, was die Wurzeln der Probleme sind und darüber nachdenken. Also wir möchten eigentlich einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen und nicht, dass irgendein Politiker unsere Wünsche erfüllt.
Und was sind die Wurzeln der Probleme?
Die Wurzeln des Problems liegen in unserem Wirtschaftssystem, so wie es momentan gestaltet ist. Das liegt daran, dass alle Aspekte der Gesellschaft ökonomisiert werden und das betrifft eben auch die Bildung. Und ich denke, darüber sollte man in der Gesellschaft reden können. Und wenn man sich anschaut, was in den Massenmedien sonst so diskutiert wird, dann merkt man, dass es überhaupt nicht möglich ist, so eine Diskussion zu führen. Und dagegen möchten wir halt gegensteuern.
Täuscht das oder höre ich eine gewisse Affinität heraus zu Occupy? Zur Occupy-Bewegung?
Ja, ich meine, ja, gewisse Affinität ist sicherlich da, aber ich auch Occupy ist im Gegensatz zu uns eine sehr, sehr weitläufige Organisation, wo auch sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppen partizipieren. Auch wir könnten theoretisch bei Occupy partizipieren und würden da aber mit Gruppen zusammen irgendetwas besetzen, was die vielleicht gar nicht mit uns auf einer Linie sind. Also Occupy verstehe ich als ein sehr viel größer gefasstes Netzwerk an Leuten, die sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Und da könnten wir uns sicherlich auch dazustellen, aber ja.
Jetzt sieht es ja so aus, als würde heute die Teilnehmerinnenzahl überschaubar bleiben. Ist das heute als Auftakt zu verstehen? Wie soll es weitergehen?
Das Weitergehen, ein Weitergehen gibt es bisher noch nicht konkret, was Aktionen angeht. Momentan ist es einfach so, dass wir eine relativ kleine Gruppe sind und wir sind froh, dass wir das heute hier stemmen können und heute diese Demo veranstalten können. Und wir hoffen, dass es im Zuge der nächsten Tage, dass mehr Leute auch Interesse daran bekommen, hier mitzuwirken. Und dann können wir sehen, dass es noch weitergeht. Momentan ist es so, dass wir heute die Demo machen, einfach um auch der Welt und den anderen Aktiven in der Welt zu zeigen, dass auch in Marburg was passiert. Und am 20. November hört auch die Global Weeks of Action for Education hören dann auch auf. Aber es wird dann auch sicherlich bald wieder weitergehen, weil es einfach ein globales Problem ist und überall auf der Welt merken das Leute und wollen auch etwas daran ändern.
Die Bewegung Occupy Paradeplatz in Zürich ist an den Stauffacher umgezogen. Am Mittwoch bei Tagesanbruch hatte die Züricher Stadtpolizei den Lindenhof geräumt. Rund 25 Aktivisten wurden vorübergehend festgenommen. Die Demonstrierenden sind enttäuscht, lassen sich aber trotz Räumung und Minustemperaturen nicht unterkriegen. Wilma Rall von Radio Rabe aus Bern hat am Montagmittag auf dem Lindenhof vorbeigeschaut.
Gestern Mittag, 5 Stunden nach der polizeilichen Räumung, waren auf dem Zürcher Lindenhof schon fast alle Spuren des Protestlagers verschwunden. Der städtische Reinigungsdienst verstaute Abfall, Baumaterial und Holzpaletten in 2 Kehrichtwagen. Vereinzelte Empörte waren daran, Decken und Kisten voller Material zu Bergen aufzuschichten. Unter ihnen auch die 22-jährige Aktivistin Florina Maruk.
Also die Polizei kam um 8 und dann haben wir 20 Minuten zum Räumen gehabt. Aber 20 Minuten reicht natürlich nicht, um ein Camp abzubauen, das man in 4 Wochen aufgebaut hat. Deswegen wird jetzt immer noch abgebaut und natürlich ist auch vieles in den Müll geworfen worden. Nicht von uns, sondern von den Leuten, die da halt abbauen, nicht wahr? Deshalb war es ein bisschen traurig, aber wir hoffen jetzt auch, dass es halt weitergeht an einem anderen Ort. Das ist halt das Risiko, das man hat, oder, wenn man öffentlicher Platz ist.
Auch der 26-jährige Aktivist Savino Armatera war mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Wie Florina Maruk will auch er weiter protestieren, trotz der Räumung und trotz der garstigen Kälte. Mit einem guten Schlafsack, einer Wolldecke und einem heißen Tee ginge das ganz gut, meint er sichtlich entspannt.
In erster Linie sind es die Menschen, die hier sind, mit denen man sehr gut und intensive Gespräche führen kann. Dann weiter ist es einfach mein inneres Gefühl, dass wir jetzt etwas machen müssen und hinstehen müssen und sagen, wir übernehmen jetzt die Verantwortung. Jeder als Mensch übernimmt seine Verantwortung und auch die Möglichkeit zu sehen, die jeder einzelne Mensch hat, um etwas zu verändern.
Florina Maruk sieht das ähnlich. Auch sie will mit ihrem Protest ein Zeichen setzen, ganz allgemein für eine andere Welt gegen das herrschende System. Die Occupy-Paradeplatz-Bewegung sei sehr breit, meint sie. Es gäbe sehr viele Dinge, die kritisiert werden und die man verändern wolle. Sie persönlich beispielsweise wolle weniger Kapitalismus, weniger Konsum, keine Ausbeutung der Natur, keine europäische Abschottung, mehr Menschlichkeit, globale Abrüstung und so weiter und so fort. Die 22-Jährige hat internationale Beziehungen studiert und meinte, hier in der Occupy-Bewegung habe sie nun endlich Menschen gefunden, die so denken würden wie sie.
Ja, eine super Erfahrung, weil bis jetzt habe ich immer im Bekanntenkreis das Gefühl gehabt, wenn ich so rede, sagen die Leute, ja, du bist einfach zu radikal oder du bist zu wenig optimistisch, das ist schon gut. Und ich habe gefunden, nein, wir müssen mehr machen, wir müssen uns engagieren, es sind wirklich Dinge, die schlecht laufen. Und jetzt zum ersten Mal habe ich halt gemerkt, dass ich nicht alleine bin, dass viele Leute das genauso sehen und das auch umsetzen wollen. Nicht nur in Theorie, sondern halt wirklich was machen dafür. Und das finde ich da eine schöne Erfahrung. Hat auch das Gemeinschaftliche, du erschaffst zusammen etwas Neues, das hat so eine Kraft.
Etwas Neues erschaffen muss die Occupy-Bewegung nun zuerst einmal an ihrem neuen Standort auf der Wiese vor der reformierten Kirche St. Jakob am Stauffacher. Dort haben die Aktivisten vorübergehend Asyl erhalten. Als ich gestern Nachmittag dort vorbeischaute, standen überall Kisten mit Wolldecken und Kochtöpfen. Es wurde heißer Tee ausgeschenkt. Auf der Wiese schlief ein müder Aktivist, eingehüllt in seinen Schlafsack. Dort traf ich auch Ilja. Seinen ganzen Namen wollte er nicht sagen. Ilja war einer der rund 25 Aktivisten, die auf dem Lindenhof gewaltfreien Widerstand geleistet haben und deswegen verhaftet wurden.
Alle Personen, die die Sitzblockade mitgemacht haben, wurden verhaftet und ihnen steht höchstwahrscheinlich eine Anklage wegen Zuwiderhandlung gegen Staatsgewalt bevor. Alle sind wieder draußen. Ich war auch dabei, ich wurde auch verhaftet und ja, es war ziemlich angenehm, alles in allem. Aber einem Aktivisten wurde Pfefferspray in die Augen gesprayt, das war nicht notwendig. Die ersten Menschen wurden sehr unsanft weggebracht, mit Griffen um die Nase, die schmerzhaft waren. Und dann haben wir als Gruppe reagiert, gebeten, dass wir mit Respekt behandelt werden wollen, dass wir gewaltfrei sind und dass wir das auch von der Polizei wollen. Und dann wurde das Ganze wieder respektvoller.
Wie es weitergeht mit der Occupy-Paradeplatz-Bewegung, konnte mir niemand sagen. Weil es eine unorganisierte Bewegung ist, Leute kommen und gehen, und weil sie basisdemokratisch funktioniert. So kann sich ihre Strategie nach jeder täglichen Vollversammlung ändern. Die nächsten Tage aber würden die Empörten sicher vor der Kirche am Stauffacher bleiben und weiterhin versuchen, die Menschen wach zu rütteln, sagt Ilja.
Es geht nicht darum, Personen zu dämonisieren, den Staat zu stürzen. Es geht um die Vereinigung der Menschen, Meinungsaustausch und die Erschaffung neuer Wege, also wirklich ein gemeinsames Ziel. Und ich denke, die Menschen müssen realisieren, dass sie sich selber informieren können, dass sie selber vorbeikommen können und dass sie mitdiskutieren können. Das ist das Wichtige, dass wir weiterkommen und zusammen Lösungen finden werden, weil wir nicht dümmer sind als die Repräsentanten, die wir wählen.
Einen Tag nach der Räumung des New Yorker Occupy-Camps fragt Radio Korax nach Sinn und Unsinn der Bewegung, nach der politischen Ausrichtung und verkürzter Kapitalismuskritik. Dafür hat Radio Korax Inga Solti aus Toronto eingeflogen, der bei den Protesten in New York und Toronto mitgemischt hat und mitmischt. Inga Solti ist Politikwissenschaftler an der York University Toronto.
Also wie du schon bereits sagtest, ist das Camp ist geräumt worden. Es gab eine Besprechung von 18 Bürgermeistern mit dem Department of Homeland Security und also eine Beredung über die weitere Vorgehensweise mit der Occupy-Bewegung, die jetzt wohl zunehmend auch als Bedrohung wahrgenommen wird, also wenigstens von den staatlichen Stellen administrativ. Und es gab dann eben den Räumungsbefehl und es gab auch etliche Festnahmen. Es gab die Hoffnung, dass es einen anderen Platz geben kann an der Trinity, Holy Trinity Church in New York. Aber auch da waren Riot Cops schon vor Ort und haben das verhindert. Mittlerweile ist es so, dass der Platz wieder besetzt werden kann, nach meinen Informationen. Aber eben nur tagsüber. Es kann nicht mehr gezeltet werden und diese ganze Infrastruktur, also Küchenzelt, Medienzelt, Krankenzelt etc., all das wurde abgeräumt. Und die Bewegung muss natürlich jetzt auf eine gewisse Art und Weise darauf reagieren und hat angekündigt, dass sie die Wall Street lahmlegen will und dass sie auch das Subway-System lahmlegen will, und zwar morgen mitten in der Werkwoche. Da wird man mal sehen, inwiefern auch also die Bewegung schlagkräftig ist, das zu leisten. Ich muss dazu sagen, dass ähnliche Entwicklungen auch jetzt zum Beispiel, also wenn ich überhaupt nur mit Autorität über diese Bewegung sprechen kann, allenfalls über die Torontoer Bewegung.
Da kommst du nämlich her und bist auch Politikwissenschaftler an der dortigen Uni und hast auch die Occupy-Bewegung damit begründet, oder?
Bist Nein, du einer ich bin der begründet. Ich bin
Initiatoren oder
eher, ich habe also ich
Mitläufer,
also Mitläufer und Beobachter. Ja, genau. Ich habe
beobachten wir bitte dieses Wort lassen. Ich bin nervös.
Ja, nee, also einige meiner Kollegen sind viel federführender da aktiv. Ich habe über die Bewegung geschrieben. Ein Artikel erscheint jetzt in der Zeitschrift Luxemburg und ein anderer Artikel erscheint in der Zeitschrift Z, Marxistische Erneuerung, aber ich habe mich nach Möglichkeit daran beteiligt und kann ein paar Eindrücke schildern. Das kann ich auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du mal so ein, ich weiß jetzt nicht, wie viel du sozusagen von der deutschen Occupy-Bewegung auch mitkriegst, aber vielleicht kannst du so ein Dreieck skizzieren, also beziehungsweise wo so die Gemeinsamkeiten sind zwischen Toronto, New York und den deutschen Protesten, beispielsweise Berlin. Gibt es da so Spezifika in Toronto beispielsweise, die Bewegung dort von der deutschen unterscheiden würden?
Auch da fällt es wahrscheinlich schwer, mit einer gewissen Autorität zu sprechen, aber also ich erstmal würde ich denken, dass man aus dem Dreieck ein Viereck mindestens oder ein Vieleck machen müsste oder sollte, weil ja die Bewegung nicht einfach aus dem Nichts entstanden ist, sondern eben den Abschluss eines bemerkenswerten Jahres 2011 bildet, also das angefangen hat mit den nordafrikanischen Revolutionen im vierten Krisenjahr oder im dritten, je nach Zählweise, eine Welle des neuen sozialen Protestes, sozialer Massenbewegung hervorgebracht hat, die eben dann wo die meisten sich dann von auch dem Tahrir Square in Ägypten haben inspirieren lassen. Das ist dann nach Spanien geschwappt zu den Indignados. Wir haben Tel Aviv gesehen oder die Bewegung in Israel gegen zu hohe Mieten und gegen schlechte Arbeitsbedingungen, dann in Chile die Studentenbewegung und so weiter. Also ich denke, dass man das in diesem großen Kontext sehen muss, und die Bezugnahmen waren ja auch immer sehr, sehr direkt. Also bis dahin zu diesem symbolischen Aspekt, dass der Zuccotti Park in New York ja früher Liberty Plaza hieß und der Tahrir Square eben übersetzt Befreiungsplatz heißt. Also diese Bezugnahmen sind da, und ich glaube, man muss es in diesem weiteren Kontext diskutieren. Konkreter glaube ich, dass Deutschland und Kanada in einer ähnlichen Situation sind, weil die Krise nicht so gleichmäßig durchgeschlagen hat. Also wir haben ja eigentlich eine Gleichzeitigkeit von ökonomischer Krise und sozialer Krise gehabt. Also dass mit einem Schlag 50 Millionen Arbeitsplätze weltweit verschwunden sind also nach dem Zusammenbruch der Lehman Brothers. Deutschland und Kanada sind da eben in einer Sondersituation. Da ist es nicht der Fall. Die Jugendarbeitslosigkeit ist vergleichsweise gering. Die Arbeitslosigkeit ist zum Teil auch zurückgegangen. Und damit sind auch die Ursachen dieser Bewegung sicherlich andere. Und ich glaube, das unterscheidet Deutschland und Kanada als relativ krisenfeste, das ist ein blöder Begriff, aber unterscheidet sie auf jeden Fall von den USA in der Hinsicht. Und deswegen vielleicht kann man da auch dann die größere Dynamik der Occupy-Bewegung in den USA auch dadurch erklären.
Würdest du auch sagen, dass letztendlich andere soziale Schichten in den USA dann daran teilnehmen als zum Beispiel in Kanada oder in Deutschland?
Das glaube ich nicht. Also ich würde keinen qualitativen Unterschied sehen, eher einen quantitativen. Also ich glaube, der größte Unterschied ist ja zu sehen zwischen den ägyptischen oder den nordafrikanischen Bewegungen und jetzt diesen Bewegungen im globalen Norden. Ne? Man könnte vielleicht von blockierten Eliten sprechen.
Was heißt blockierte Eliten?
Naja, also wenn man jetzt insbesondere die Betroffenheit der Jugend sieht, also der quasi so ein Übergang von der Generation Praktikum zur Generation Krise. Also dass man die Generation Praktikum war noch einigermaßen integriert, aber doch durchaus unter prekären Verhältnissen und zunehmend ist, also wenn man jetzt von Ländern ausgeht wie Spanien mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 49%, Italien mit 45%, USA, England mit jeweils 20%, das ist also ein Teil einer Generation meines Erachtens, die sich, die zum Prekariat gehört, aber noch nicht sich selber ein Bewusstsein gebildet hat darüber, dass sie Prekariat ist. Ja, und ich glaube, der Unterschied zu Nordafrika ist, dass viele des abgehängten Prekariates oder der Entkoppelten sich, also die Proteste im Norden eher als Plünderung artikuliert haben, wie zum Beispiel dann in London, Manchester, Birmingham, und die in den nordafrikanischen Bewegungen viel, viel stärker präsent waren und zudem auch eine militante Gewerkschaftsbewegung. Das darf man nicht vergessen. Das sind also den ganzen Protesten in Ägypten mit diesem Besetzungskonzept natürlich die organisierte Arbeiterbewegung auch eine maßgebliche Rolle spielte, einschließlich wilder Streiks in Ägypten insbesondere.
In Griechenland wurde vor einer Woche die neue Übergangsregierung vereidigt. Erstmals seit langem wieder eine große Koalition. Mit einem Banker und Ökonom an der Spitze, Lukas Papademos. Weitere massive Sparmaßnahmen und Entlassungen sind schon angekündigt. Und doch setzen auch viele GriechInnen neue Hoffnungen in eine neue Regierung. Das Buch Krisenlabor Griechenland – Finanzmärkte, Kämpfe und die Neuordnung Europas von Detlef Hartmann und John Malamartinas wurde am Samstag bei der linken Literaturmesse vorgestellt. Zentrale These des Buches ist, dass die Krise in Griechenland als Labor für die Reorganisation des Großraums Europa unter deutscher Führung genutzt wird. Heike Dämmel von Radio Z hat mit dem Autor Detlef Hartmann gesprochen.
Krisenlabor Griechenland, Finanzmärkte, Kämpfe und die Neuordnung Europas. Die zentrale These des Buches ist, dass die Krise in Griechenland als Labor für die Reorganisation des Großraums Europa unter deutscher Führung genutzt wird. Ja, Detlef, du sagst, die griechische Krise, die wird auch als Chance genutzt, Europa umzugestalten. Und zwar mit dem Zwang, ein neues kapitalistisches Kommando in einem deutschen Europa zu etablieren. Wie begründest du diese These?
Ja, ich müsste jetzt weiter ausholen, um sie richtig zu begründen. Aber das ist das, dass also diese Situation in Europa und das, was jetzt also als Prozess der Auseinandersetzung stattfindet, als Kampfprozess in allererster Linie, dass das ein Ausschnitt eines weit angelegten Transformationsprozesse des Kapitalismus überhaupt ist, der in manifest und richtig intensiviert betrieben in den 90er Jahren angefangen haben, als die Federal Reserve in den USA angefangen hat, sozusagen die neuen IT-Industrien, Informationstechnologien als Kern, also einer praktisch im Grunde genommen einer neuen Gesellschaft, einer neuen Ausbeutung, eines neuen gesellschaftlichen Kommandos auch enorm zu pushen, mit Liquidität zu versorgen und einen Durchbruch, also zu einem neuen Regime zu schaffen. Das hat zu einer Schuldenkrise geführt. Die Staaten sind verschuldet und jetzt werden die Staaten über diesen Schulddruck sozusagen in die Pflicht genommen oder unter Zwang gesetzt. Nicht, dass sie das auch gerne tun würden, also die Lenker, aber nach außen hin sieht es so aus, als ob sie dann also unter den Druck und Zwang gesetzt werden, die Gesellschaften zu transformieren. Und zwar nicht nur, dass den Leuten was weggenommen werden soll, dass sie also jetzt ihre Rechte verlieren sollen, dass sie keine Renten mehr kriegen, dass die Krankenversorgung nicht mehr so laufen soll, sondern auch, dass ihre ganzen sozialen Verhältnisse zertrümmert und neu zusammengesetzt werden sollen, verändert werden sollen. Und das ist das, was Deutschland, also was Merkel, was die deutsche Regierung betreibt, zusammen mit der Troika, das heißt also Europäische Zentralbank, IWF und Brüsseler Spitzen und den Märkten, das heißt den institutionellen Anlegern, die das Geld weltweit verwalten und dann sagen, okay, hopp, du kriegst einen Kredit und top, du kriegst keinen mehr und wir lassen dich sozusagen verrecken. Und das ist sozusagen ein Umbauprozess und es ist nicht so, wie ein Antideutscher vielleicht jetzt denken würde, dass Deutschland mal wieder hier so etwas macht, sondern die deutsche Regierung macht die Arbeit des Kapitals.
Das klingt alles nach einem sehr groß und lange angelegten Plan, aber hier wird doch auch gezittert, also um den Euro, um die deutschen Absatzmärkte. Passt das zusammen?
Ja, das passt natürlich zusammen, denn also die deutsche Bevölkerung soll ins Zittern gebracht werden, um, Merkel hat es ja vor einem Jahr angekündigt, also sozusagen die deutsche Seite dieses Anpassungsprozesses hinzunehmen und zu erdulden und zu akzeptieren und die Anpassung sozusagen selber in sich selber vorzunehmen. Es ist ein Druck, der letzten Endes auch angelegt ist auf die deutsche Bevölkerung, auf die deutsche Klasse, der jetzt im Labor Griechenland vorbereitet wird. Den Deutschen wird gesagt, das, was jetzt in Griechenland passiert, wird euch auch passieren und gewöhnt euch schon mal dran. Und ihr seht, es hat niemand eine Chance, die Griechen auch nicht.
In dieser Offensive des globalen Kapitals, wie du es beschreibst, da soll das kapitalistische Kommando über die Wertschöpfungsprozesse reorganisiert werden. Worin siehst du dann da konkrete Schritte?
Konkrete Schritte bestehen darin, erstens also über diese neue Macht der Finanzmärkte. Die Macht der Finanzmärkte bestehen praktisch aus den institutionellen Anlegern, die weltweit operieren und nicht mehr greifbar sind durch nationale also Politik und nationale Gesetzgebung, sondern es ist sozusagen weltweites flottierendes Kapital, Geldkapital, institutionelle Anleger, das sind Versicherungsgesellschaften und so weiter, und die investieren irgendwo und die Ratingagenturen sagen, wo sie investieren können, wo Leute das hinnehmen und so weiter und wo die Rendite ist und dann machen sie das zum Grunde. Die haben natürlich auch ihre eigenen Analyseabteilungen. Das ist sozusagen dieses Kommando. Es kann nicht mehr von unten beeinflusst werden. Und der andere Punkt ist natürlich die Durchsetzung jeweils national, die gesellschaftliche Zerstörungsprozesse, die damit verbunden werden, die Durchsetzung. Na, wir erleben das auf verschiedenen Gebieten. Informationstechnologien sind nicht mehr so harmlos, wie das gleich angefangen hat und bestehen nicht aus Handys, sondern die bestehen damit, dass Facebook alles, aber auch das Letzte über dein Leben wissen will. Und dass es das auch nicht nur an Gesellschaften verkauft, aus Reklamegründen, sondern dass also in gemeinsamen Sitzungen in den USA zwischen Obama, den Facebook-Spitzen und meinetwegen den Google-Spitzen, gleichzeitig die amerikanischen Bullen, das FBI mit dabei sitzen und sagt irgendwie, das sind die Informationen, die wir gerade brauchen können. Also das, da spielt sozusagen die Macht der Unterdrücker, der Polizei und der also Sicherheitsbehörden zusammen mit der Macht also des Kapitals und gleichzeitig mit der Macht der Politik, die versucht, das umzusetzen. Und das ist in der Tat ein auf lange Frist angelegter Prozess, in dem Technologien nicht nur die nützlichen Sachen sind, sondern es sind Unterdrückungsinstrumente. Jeder, der eine Software selber programmiert und wenn es der höchste Programmierer ist, der sagt, wie unsere Software programmiert werden sollen, bei Google oder sonst irgendwie was, der programmiert ist für dich. Ja? Du bist es, der dann nach diesen ganzen Geschichten funktioniert und du musst das hinnehmen und so weiter. Das ist also wirklich ein sehr breit angelegter Prozess.
Aber suchen sich nicht Merkel und Co., nennen wir sie mal so, für solche Experimentierfelder oft eher andere Länder aus? Also du sprichst von Krisenlabor Griechenland. Jetzt hängen sie ja ein bisschen schon auch mit drin, man zittert schon auch so ein bisschen um die Eurozone.
Es ist so, dass Griechenland das Feld ist, auf dem Strategien durchgespielt werden, ob die Leute sie hinnehmen, ob wir sie durchkriegen. Ja? Und gleichzeitig den anderen Angst gemacht wird. Man sieht es ja, in Italien zum Beispiel wird gezittert, bevor es überhaupt in Italien angefangen hat. Das war damals mit Portugal und so weiter auch so. Da wird gesagt, pass mal auf, wir also bringen die Griechen, wir zerlegen dieses Land, machen es irgendwie kaputt. Der IWF hat die Richtlinien vorgestellt, die akzeptieren das, allerdings erstmal nur die Regierung, die Bevölkerung nicht. Das ist eine Kampfauseinandersetzung, die praktisch sozusagen wie ein Film vor allen abläuft. Und damals war es so, dass die Portugiesen und die Iren auch gesagt haben, nee, pass mal auf, wir gehorchen gleich von Anfang an. Es ist natürlich auch ein Verbank, natürlich, wo die Regierungen auch zittern, weil es in der Tat eine reale Krise ist. Das ist ja nicht so, dass sie so im bequemen Sessel sitzen, sondern die sitzen auch tatsächlich sozusagen in einem Katapultstuhl, wo sie also wirklich rausfliegen können und wo sie nicht ganz genau wissen, wo die Konflikte hingehen, die sozialen Konflikte. Kann der große Aufruhr kommen? Und ich rechne damit, dass viele Sachen, die sich in Griechenland angekündigt hat, jetzt in Spanien auch laufen, unterstützt werden von dem, was also in Amerika mit der Occupy-Bewegung. Und dann ist jetzt plötzlich was anderes los. Da müssen sie entweder zu härteren also Mitteln greifen oder sie sagen, okay, wir haben es nicht geschafft, wir gehen.
Das war ZIP-FM vom Freitag, den 18. November 2011. Das nächste ZIP kommt am kommenden Dienstag wieder aus Freiburg. An Mikrofon und Technik sagt der Stefan Tschüss und Ciao aus Berlin.